Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Juhu, Kompressor Spezial, hier ist der Kompressor Podcast. Heute ganz besonders für alle, die wissen wollen, was soundmäßig State of the Art ist, denn das erfährt man ja immer auf dem CTM Festival in Berlin, das Festival für elektronische und experimentelle Musik und ja immer verbunden mit der Transmediale, dem Festival für Medienkunst. Beides läuft parallel. Was beide Festivals übrigens eint, ist das erschlagende Angebot, aber wir haben die Highlights rausgesucht. Kompressorkollege Hartwig Fenz mit Blick aufs CTM Festival jetzt erstmal. Und wir starten bedrohlich. Nämlich womit? Mit wem?
Mit Tschernobyl. Das ist ein Stück aus dem Soundtrack der gleichnamigen HBO-Serie und geschrieben hat das die Cellistin und Komponistin Hildur Guttner-Dottir. Die hat übrigens auch den Soundtrack zu Joker gemacht und ist dafür für den Oscar nominiert. Ist also ein echter Star. Und diesen Tschernobyl-Soundtrack oder die Konzertversion davon hat sie also gestern in einer Betonhalle unter einem Krematorium gespielt. Will sagen, unter einem ganzen Krematoriumsareal. Das ist jetzt ein Kunstquartier namens Silent Green und darunter ist eine ganz gewaltige, unbenutzt aussehende Betonhalle, wie so ein Bunker. Und da hat sich gestern dann diese Musik ausgebreitet.
Das klingt nach einer sehr plausiblen Verbindung. Wenn man das theoretisch hört, hat die funktioniert?
Leider eben nicht. Das war schon punktuell beeindruckend. Da kreiste dann zum Beispiel so ein Soundbrocken um einen herum und wurde unterstützt von so Stroboskoplichtwellen. Aber insgesamt stand man doch eher so in einer Atmosphäre und einem Zustand. Das war zwar klanglich von allerhöchster Qualität und Ausgefeiltheit, aber dann auch eben langweilig, muss ich leider sagen. Oh. Das ist ja ein ganz großartiger Soundtrack und das sind großartige Musiker und Soundspezialisten. Und mit Guttner-Dottir auf der Bühne war zum Beispiel Chris Watson. Das ist so ein Guru des Field Recordings, also der Naturaufnahmen. Der hat für die BBC preisgekrönte Dokumentationen gemacht. Der ist in einem Atomkraftwerk in Litauen gewesen, hat dort Aufnahmen für den Soundtrack gemacht. Aber wenn man das eben nicht wusste, dann ist es eben einem auch nicht aufgefallen. Und insgesamt hat eben die Hälfte gefehlt, nämlich der Film.
Der Film hat gefehlt. Wir haben zumindest Atmosphäre aus der Serie jetzt gehört. Wir waren ja aber im Prinzip schon jetzt bei sehr hoher Kunst. Vielleicht mal zu den Ursprüngen des CTM-Festivals. Die Ursprünge liegen im Club, im Techno. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist ein Spagat, der mit den Jahren auch immer größer geworden ist. Man kann sagen, das CTM-Festival spiegelt insofern auch die Entwicklung in der ganzen Stadt wider. Die Berliner Subkultur, die legendäre aus den 90ern, wo ja auch das CTM herkommt, mit diesen Brachflächen, illegalen Clubs, besetzten Häusern und dieser Technokultur, die ist ja entweder verschwunden oder sie ist mit der Gentrifizierung mitgegangen. Und so ein Konzert wie gestern in so einem hochwertigen Ambiente mit so Hinweisschildern, es könnte laut werden oder das Stroboskoplicht sei für manche problematisch, das ist nicht Rock'n'Roll, das ist auch nicht Subkultur, das ist fast schon Hochkultur und auf jeden Fall verfeinerter Geschmack. Das CTM ist in den Institutionen schon länger und vor den Gefahren, die das so mit sich bringen kann, schrecken die Macher auch nicht zurück.
Aber zwischen Sub- und Hochkultur liegt ja auch noch ein bisschen was.
Ja, dazwischen gibt es ein weites Feld und wir hören mal in einen Hybrid hinein, der geradezu beispielhaft ist.
Was hören wir?
Das ist die Berliner Musikerin Nene H., die wir jetzt im Einsatz hören, zusammen mit dem georgischen Nationalensemble, Ensemble Basiani. Und da liegt es eben auf der Hand. Solche Gesangskunst aus der Konzerthalle trifft auf Techno. Und das ist ein Auftragswerk des Festivals. Bei so einem Werk kann natürlich einiges schiefgehen, wenn das aufeinanderprallt, könnte man denken. Aber ich habe Nene H. getroffen und die weiß, was sie tut. Die war nämlich, bevor sie zum Techno gewechselt ist, klassische Konzertpianistin, richtig mit einer Karriere in der klassischen Musik. Und die weiß schon ganz gut, wen sie sich da ausgesucht hat.
Als ich das zuerst gehört habe, die Schönheit davon ist unfassbar. Das hat mit mir sehr viel gemacht. Aber auch natürlich, dass es erste polyphonische Musik ist, der kreiert wurde, das ist auch so historisch so sehr wichtig. Und deswegen wollte ich, es war mein Traum, damit was zu machen.
Ja, sie hat es also einfach durchgezogen, mit diesem Chor zusammenzuarbeiten und auch von der Klassik zum Techno zu wechseln, weil sie es eben wollte. Sie hat sich dafür auch einen Namen gegeben, Nene H. eben, nach Nene Hatun, einer türkischen Widerstandskämpferin, um sich quasi für diesen Sprung zu pushen. Und diese Schwierigkeit, vom einen zum anderen zu wechseln, die scheint sie eher zu genießen.
Das ist motorisch sehr einfach, viel einfacher. Und musiktheoretisch ist das viel einfacher. Aber in anderen Dingen, so wie Intuition eben, ist es viel schwieriger, um aufzubauen. Besonders für mich, weil ich immer das andere gelernt habe. Immer dieses System und Noten und Üben. Und das ist ganz andere Art und Weise.
Ja, da spricht sie eben von dem Übergang von der Klassik zum Techno und des Wagnis, diese beiden Welten aufeinanderprallen zu lassen. Das ist das, was das CTM auch insgesamt in den besten Momenten aufmacht. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute Abend wird, wenn die beiden im Berghain auftreten werden.
Vielleicht ja ungefähr so wie hier. Das ist noch ein bisschen Nene H.
Das ist ein bisschen Nene H. Und da hört man auch, wie es knallt. Sie hat also keine Hemmung, da auch technomäßig richtig drauf zu hauen. Das CTM hat insgesamt immer auch darauf hingewiesen, dass es aus der Clubmusik kommt.
Genau, zur Party müssten wir kommen, ne?
Ja, die Party ist zentral immer noch beim CTM. Sie haben immer darauf hingewiesen, wie wichtig Ihnen diese Partynächte sind, die auch in diesem Jahr in den Clubs stattfinden, wie in der Griesmühle im Schwutz oder im Berghain. Und das Feuilleton hat sich dann irgendwann nur nach der Klangkunst in der Kunstmusik zugewandt in der Berichterstattung. Aber es wird beim CTM immer noch bis zum Morgen oder auch zum Übermorgen getanzt und es ballern die Beats. Und in der Richtung ein Highlight in diesem Jahr ist die ugandische Rapperin MC Yala. Das ist da eine große Frau in Ostafrika. Die hat ein Album gemacht mit dem Elektronikproduzenten Debmaster. Das war in den Jahresbestenlisten letztes Jahr ganz vorne mit dabei, in vielen Listen. Und das ist eben auch so ein Clash. Da trifft Hip-Hop auf harsche Elektronik und abgründigen Dub. Und MC Yala hat über ihren Ach-du-Schreck-Effekt, als sie diese Beats gehört hat, das gesagt.
I've grown up rapping on trap, American Hip-Hop beats, underground beats, you know.
Ja, sie ist mit amerikanischem Hip-Hop aufgewachsen, Tupac, Biggie, Jay-Z. Und dann hat ihr Debmaster diesen elektronischen Shit geschickt und was sollte sie damit machen? Aber irgendwie hat sie es hingekriegt und es ist eben einzigartige Musik und die macht sonst keiner.
Diese hier nämlich.
Genau, so hört sich das dann an, was am Samstag auf die Leute zukommt. Das kann ganz groß gehen, das ist ein Abenteuer und das ist so eine Party, die so wird, wie das CTM im besten Falle ist.
Wir sprechen über Störsender. Mit Störsendern kann man anderen Nutzern einer Frequenz die Nutzung dieser Frequenz verhageln, zum Beispiel Funkverbindungen unterbrechen. Das lässt sich aber auch auf Radiofrequenzen übertragen. Und wir sprechen jetzt über ein Projekt, das ist Teil des Radio Labs auf dem CTM-Festival. Da ist auch unsere Deutschlandfunk Kultur Klangkunstredaktion dran beteiligt. Altered State Solution heißt es und es kommt von Razi Barakat und Dani Gahl. Hallo Herr Gahl.
Hallo.
Zwei Teile hat dieses Projekt, Teil 1, Radio Jamming. Das ist eine Audiodokumentation mit Thema Störsender im Kontext Radiogeschichte. Wo liegt denn da der Anfang in der Radiogeschichte und wie haben die Störsender funktioniert?
Der Anfang dieses Projekts hat mit einem Interview, ich habe vor 3 Jahren mit Herr Rimantas Plaikis, einem Radiojournalist, ein renter Radiojournalist aus Vilnius. Und er hat recherchiert den Phänomen von Radio-Störsender im Kaltkrieg. Die Baltikländer waren sehr stark gestört von den Sowjeten. Die Sowjeten haben durch verschiedene Tongenerators und Mittel gestört Radiosendungen aus dem Westen. Also Radio Free Europe, Voice of America und so weiter.
Wie systematisch waren die Störungen?
Also das hat angefangen mit einfach so Tongenerators, die haben einfach extrem Noise gemacht, aber die Sowjeten haben entwickelt ganz kreative Mittel, um zu stören. Und zum Beispiel, es gab ein Instrument, der konnte zwischen AM und FM wechseln von 0 bis 100%. Die haben so eine komische Easy Listening, so leicht Tango-Musik gesendet, aber gestört. Danach, die haben entwickelt so Stimme-Störungen, wo die haben geschnitten ganz kleine Stücke von menschlichen und weiblichen Radiostimmen, die laufen aufeinander und das haben sie gesendet über die normale Nachrichten oder andere Sendungen, wo man konnte gar nicht differenzieren zwischen den Sendungen. In einem Punkt, die Sowjeten haben mehr Geld auf die Störsender als auf normales Radioprojektion gegeben.
Und das Ganze fängt ja schon an im Kontext Deutschland, 1930er Jahre, da steckt sehr viel Geschichte drin. Wie hat sich das Radio-Jamming so entwickelt, vielleicht auch perfektioniert im Laufe der Zeit?
Ich selber kenne die Geschichte von wann hat das, wie hat das angefangen. Ich weiß, dass es hat angefangen in die 30er Jahren durch den Nazi-Regime in Deutschland, Teil von den Kriegentwicklungen. Wir haben auf diese Arbeit konzentriert, auf was die Sowjeten haben gemacht in den Kalten Krieg bis 98.
Das ist der Fokus. Und wie erzählen Sie
89,
das?
89, Entschuldigung.
89, ja. Wie erzählen Sie das in der Audiodokumentation? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn die ins Ohr kriegt?
Die Dokumentation beteiligt sich mit zwei Hauptteilen. Ein Teil ist dieses Interview, wo Rimantas Plaikis praktisch erzählt über die Geschichte und über die Methoden. Und das ist gemischt für eine musikalische Tonkomposition, die ist gemacht von Aufnahmen, die ich habe in dem letzten Jahr gemacht, als Experimenten mit Radios, die aktivieren meine Elektrogitarre, was ich werde heute Abend auch im Konzert spielen. Und Razi Barakat hat diese Aufnahmen gemacht und eine Komposition davon gebaut. Und
Radios, die ihre elektrische Gitarre aktivieren?
Genau.
Das sagen Sie mit größter Selbstverständlichkeit. So selbstverständlich ist es gar nicht.
Ja, ich habe entwickelt einen Weg, sozusagen ein Instrument, wo, wenn ich wechsle Radiosendungen im Radio, also FM, AM, Kurzwelle, das aktiviert kleine Motoren durch ein Gerät, der übersetzt den Ton zu Elektro und aktiviert kleine Motoren, die spielen in verschiedenen Wegen eine Gitarre. Und das etabliert so wie ein Dialog, so ein musikalischer Dialog zwischen den Gitarretonen und den Radiotonen.
Deutschlandfunk Kultur ist hier unser Spezial zur Transmediale, zum Medienkunstfestival und zum parallel stattfindenden CTM-Festival für elektronische und experimentelle Musik in Berlin. Jakob Kierkegaard ist unser nächster Gast. Der ist mit seinem Opus Morse auf dem CTM-Festival. Das ist ein vierteiliges Konzert über 4 Wege des toten menschlichen Körpers. Leichenhalle. Autopsie.
Einäscherung. Und Verwesung. Hallo, Herr Kierkegaard.
Hallo. Danke für das Einladen.
Gerne. Warum der Tod?
Weil wir müssen alle sterben. Und wir sprechen nicht so viel darüber. Ich finde, wenn wir normalerweise über das Tod sprechen, dann findet es statt, wenn jemand stirbt. Aber nachher nicht so viel. Ich wollte ein Stück machen oder eine Komposition machen, wo man mit den Ohren erleben kann, verschiedene Prozesse und Räume, Zustände, die passieren, wenn man tot ist.
Und diese Prozesse, die klingen ja erstmal sehr sachlich und sehr analytisch, ne? Leichenhalle, Autopsie, Einäscherung. Verwesung, warum diese Überschriften, warum diese Kapitel?
Weil das Leichenhaus ist ein Ort, wo die meisten von uns befinden werden. Aber das ist ein Ort, wo man fühlt sich ein bisschen verfremdet davon vielleicht. Oder zumindest ich hatte eine Freundin, die starb und dann direkt nachher, sie war im Leichenhaus, in so einem kalten Raum. Das fühlt sich ein bisschen seltsam an, wo man da liegt. Ich wollte da mit meinen Mikrofone dahin gehen und nur einfach meine Mikrofone da hinstellen und dann rausgehen. Und dann nur einfach diese Ambiance hören als Zustand.
Und das haben Sie getan. Sie sind dahin gegangen, also Sie waren bei einer Autopsie dabei. Sie simulieren jetzt nicht Klänge, sondern es sind Klänge, die Sie tatsächlich immer vor Ort aufgenommen haben.
Genau, das sind Klänge, die nicht viel von uns gehört haben. Das hat viele Klangkünstler in der Geschichte des Musiks, auch in neuer Musik, darüber gesprochen. Selten gehörte Klänge oder nie gehörte Klänge, oder? Also das hier sind Klänge, Geräusche, Klangfarben, die man vielleicht nie vorher wirklich gehört habe. Auch wir sprechen immer von unseren Organen in eine so ein bisschen abstraktes Weise. Wir sprechen vom Herz, als das hätte was mit der Liebe zu tun. Mhm. Oder Gehirn, was mit Denken. Er ist zu viel in seinem Gehirn. Oder wir müssen mit unserem Magen was fühlen. Oder Gross and Balls oder Pain in the Ass. Or diese Begriffe, wir benutzen.
Frosch im Hals.
Genau. Deswegen wollte ich so mehr konkret die verschiedenen Organe anhören, wie die klingen. Wie klingt das Herz eigentlich? Wir müssen unser Herz öffnen, ja, zum Lieben. Aber hier kann man eigentlich in mein Stück hören, wie es eigentlich konkret anhört, wenn man das Herz öffnet.
Mhm. Mhm.
Mit einem Messer.
Da muten Sie uns ganz schön was zu, oder?
Ich habe erlebt, dass wenn ich die Leute erklärt davon, was ich gemacht habe, was ich aufgenommen habe, dann das erste Reaktion ist immer, ey, wie hart oder wie schrecklich oder das kann ich nicht anhören. Oder aber dann, wenn die Leute das anhört, dann verändert das.
Also man kann ja sich damit sehr identifizieren, weil irgendwann wird da mein Körper das durchmachen, das kann jeder Hörer nachvollziehen. Man hört das kurz und ich habe sehr darüber nachgedacht, wie das wirkt, wenn man es eben länger hört. Also das sind dann ja jetzt diese vier Teile, die Konzerte, die gehen ja immer über eine halbe Stunde. Sie machen eine Pause dazwischen. Gute halbe Stunde darin zu sein, dann eine Pause zu haben, im nächsten Prozess zu sein, von der Leichenhalle in die Autopsie, dann in die Einäscherung, dann in die Verwesung und all das über mehrere Stunden zu durchlaufen, das fordert. Was durchlaufen Sie denn, wenn Sie diese Kapitel hören?
Ich habe es nicht nur gehört, ich habe es auch
Sie haben es aufgenommen.
Ich war da mit meinen Mikros, 1 Zentimeter von die Leiche. Dann habe ich dann nachher alle Sounds bearbeitet. Ich fand es mehr spannend als unheimlich. als dreckig oder weil ich habe erlebt mit mir, aber auch mit meinen Freunden und Kollegen und Publikum, dass man kommt schnell zu einem Moment, wo man nicht mehr diese Verfremdung fühlt oder man einfach anhören kann, wo man das einfach erleben kann, ohne alle diese Barrieren.
Akzeptanz des Todes dadurch, dass man sich mit dem Greifbaren beschäftigt und jetzt nicht unbedingt auf der metaphysischen Ebene vielleicht einsteigt, so würde ich das begreifen.
Es war sehr wichtig für mich, das alles konkret aufzunehmen, sehr nah an was passiert, ohne meine Interpretation beeinflussen, wie sagt man?
Ohne etwas synthetisch zu erzeugen.
Ja, also für mich war es einfach, nur einfach das Zuhören und die Klänge, Geräusche, alles konkret, alle Details mitzukriegen.
Sie beschreiben das ja auch selbst so, dass was Sie tun bedeutet, Tonaufnahmen aufzunehmen, der greifbaren Aspekte ungreifbarer Themen. Das haben Sie ja zum Beispiel auch schon gemacht zu schmelzendem Eis in der Arktis, zu Radioaktivität in Fukushima. Würden Sie denn sagen, durch die Auswahl des Greifbaren wird das Ungreifbare greifbarer?
Genau, das ist, was ich hoffe, weil diese Themen, zum Beispiel Radioaktivität oder schmelzendes Eis oder Tod, das sind Themen, die immer ein bisschen schwer darüber zu reden. Man hat oft vielleicht kein Wörter dafür. Und ich finde, diese pure Sound ohne Wörter, ohne Bilder, wo man einfach konkret, auch ohne Religiosität, das anhören kann. Wie klingt es eigentlich in einem Leichenhaus? Und ich glaube, dass Klang, Sound kann was transmittieren. Also wenn du hier in Konzerthalle, in CCM, wenn du da sitzt, und nur einfach hörst diese Leichenhaus im Konzerthalle, dann bist du eigentlich da im Leichenhaus durch den Sound. Dann bist du da, dann bist du da, dann liegst du da und dann kannst du über das Tod denken oder und warum nicht? Memento Mori ist auch ein Begriff von hey, du musst erinnern, dass du sterben musst. Warum? Wir müssen auch leben. Das müssen wir erinnern.
Jakob Kierkegaard, wir haben über sein Opus Mors gesprochen, das Werk des Todes. Das Konzert können Sie sehen und vor allen Dingen aber hören im Rahmen des CTM-Festivals in Berlin und zwar am Sonntag ab 15 Uhr in der Betonhalle des Silent Green Kulturquartiers in Berlin. Und Ihnen danke ich hier fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Jetzt hören wir Sounds von Johanna Bruckner aus ihrer Videoinstallation Molecular Sex. Es geht um, ich fasse zunächst grob zusammen, Verstrickung von Mensch, Tier, Technologie, Sex und Atmosphäre. Die Hauptfigur ist ein fiktiver Sexbot. Und was das genau bedeutet, erzählt uns Johanna Bruckner selbst. Hallo.
Ja, hallo.
Was bedeutet das genau?
Ja, also erstmal ist es mir wichtig, dass es nicht um das Verschwinden der menschlichen Handlungsfähigkeit geht, sondern es geht um eine Verstrickung. Aber für mich ist das intellektuelle Subjekt sehr wichtig. Also unser Verschmelzen von Technologie heißt, also wenn ich diesen Begriff verwende, heißt das, dass wir darüber nachdenken, welche neuen Handlungsmöglichkeiten es gibt in einer Welt, wo wir immer näher zusammen mit Technologien leben und in einer Welt, in der unsere Welt immer mehr durch Algorithmen eben determiniert wird, die unsere Welt bestimmen, wie wir uns bewegen, aber auch wo unsere Welt und unsere Körper in Laboratoren produziert werden, also in Laboratoren durch Bakterien gedruckt werden. Und es werden auch unsere Begehren, Begierden, unser Vergnügen und unsere Gefühlswelten eigentlich dadurch bestimmt. Also Technologien beeinflussen immer mehr in der Zukunft, was es heißt, unsere Intimitäten auszudrücken.
Und ich habe richtig verstanden, in Ihrer Zukunft, in der, die Sie zeichnen, da verschwindet der Mensch nicht, sondern er wird durch technische Prothesen zum Hybridwesen.
Genau, das ist mir sehr wichtig. Also in der Videoinstallation sieht man eben diese sechs robotische Figur, was für mich auch kein fixer, stabiler Körper ist, sondern es sind Prothesen, es sind Körperteile, die als Partikel eigentlich durch die Welt fließen, so wie wir als Subjekte, als Multiplizitäten zirkulieren im virtuellen Welt. Also als Menschen sind wir zugleich oft in sehr vielen Medienplattformen, in Social Media und so weiter und haben unsere Interessen und Wissen da und dort und wir werden eigentlich als vielseitiges und polymorphes Subjekt konstruiert. Und dieses Polymorphe des Begehrens, wie ich vielleicht auch von der Quantenphysik herleite, ist für mich sehr wichtig in der Vorstellung des Sexrobots und eigentlich auch unseres Begehrens. Also vielschichtig, vielseitiges und vielrichtiges.
Und wenn man das vor sich hat, dann sind das zwei Leinwände, habe ich gesehen, und quasi zwei, kann man sagen, Filme, die parallel zueinander laufen und miteinander interagieren.
Genau, es war für mich sehr notwendig, dass diese Installation, die aus drei Teilen eigentlich besteht, nicht synchron ist, sondern jedes ästhetische Experiment, also eigentlich die ästhetische Wahrnehmung in diesem Raum, ist nicht wiederholbar, sondern für sich immer neu herstellbar. Also auf den Leinwänden, auf diesen zwei Projektionen sieht man jeweils TänzerInnen, und die auf der einen Wand eher digitale Figuren, digitale Renderings des Sexbots, die aber mit realen Figuren interagieren. Auf der anderen sieht man eher PerformerInnen, die durch Affinitäten, durch affizierende Sprachen, die sie eben in meiner Arbeit mit den PerformerInnen entwickeln, dadurch mit diesen Sprachen in Kontakt treten, die für mich für eine gewisse Zeit indeterminiert bleiben. Und da sehe ich das Potenzial des bewegten Körpers innerhalb einer technologiesaturierten Welt.
Was erzählt denn Ihre Installation darüber, was Sie über die Zukunft des Menschen denken?
Also für mich ist es sehr wichtig zu hinterfragen, wie wir unseren Zugang zu Technologie herausfordern können, das heißt, wie wir unseren Zugang zur Technologie politisieren können. Und deshalb ist mir das Konzept des Sexrobots sehr wichtig. Also es geht mir weniger um eine moralische oder ethische Diskussion, sondern eher um die Art und Weise, dass wir mitreden, wie unsere Welt in Laboren mehr und mehr produziert wird. Und deshalb diese Installation, die für mich intervenieren soll in diese Welt, also die für uns einen neuen Zugang zu Nanotechnologie schaffen soll, aber sehr auf die ästhetische Art und Weise.
Aber glauben Sie denn, dass wir, ist jetzt sehr weit in die Zukunft geblickt, ich gebe es zu, die Wahl haben werden, ob wir mitbestimmen können?
Ich glaube, dass die Aufgabe der Kunst ist, oder sagen wir so, ich finde, Kunst hat möglicherweise keine tatsächliche Aufgabe, aber doch, es ist sehr wichtig, mit der Kunst zu reflektieren, was in unserer Welt passiert und damit die Menschen auch nachdenken können oder Möglichkeiten finden, genau durch die Ästhetik oder Strategien zu finden, durch die ästhetische Erfahrung zu gestalten oder Formen zu finden, da mitzusprechen. Aber ich finde, die Kunst kann da viel beitragen.
Die Kunst kann viel beitragen, aber ich finde diesen Aspekt ja ganz interessant, sich das auch zu konkretisieren und diese vielleicht 100 oder 150 Jahre oder wer weiß, vielleicht am Ende nur 30 Jahre weiterzudenken. Also ich kenne zum Beispiel nur einen Menschen, der freiwillig sagt, ich bilde mich zu einem Hybrid weiter, indem er sich so einen Mini-Chip hat implantieren lassen, wo so Visitenkartendaten von ihm implantiert sind. Oft ist das ja noch im Kontext Krankheit, so ein Implantat. Und das andere, woran ich denke, ist vielleicht Aufrüstungswettbewerb.
Ja, also genau, so gewisse geopolitische Szenarien spreche ich auch an in meiner Arbeit, also vor allem auch in der Textspur. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, Dinge zu publizieren oder zu veröffentlichen, wo man in, sagen wir so jetzt, normalen Medien oder wie Wissen im Internet zirkuliert, weniger Zugang hat. Und ich finde, in der Kunst gibt es die Möglichkeit, auch auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen.
Was ist der Mensch für Sie?
Also für mich ist es wichtig, Menschlichkeit nicht als fixes Subjekt zu denken, sondern als Multiplizität, als Mensch, also als Figur, die sich verändert, die im konstanten Verwobenen zur Realität existiert. Also Entanglement ist für mich ein sehr wichtiges Konzept. Also die Art und Weise, ich habe vorher kurz Quantenphysik erwähnt, aber die Art und Weise, wie Materie selbst performativ ist und sich durch Selbstberührung ständig neu reproduziert und neu formt, aber auch deshalb, da wir in der Welt sind. Also es ist ein ständiges Verwobensein mit Materie. Und durch diese Fragilität oder spekulativen Szenarien, durch die wir innerhalb der Welt gegeben sind, also auch durch die Molekularisierung der Welt, die ich kurz vorhin erwähnt habe, sind Körper sehr fragil und auch verletzlich. Und diese Verletzlichkeit und Fragilität gilt es auch als Ressource von Widerstand zu benutzen.
Hören Sie Kompressor, abonnieren Sie Kompressor. Wenn noch nicht passiert, jetzt. In der DLF-Audiothek, bei Spotify und Apple Podcasts geht das zum Beispiel. Dankeschön.